Spiritualität ist keine Option, sondern Spiritualität ist das Leben. Leben ist immer inspirierend, wenn wir das zulassen. Ja, wir sind verbunden mit dem Spirit. Und wenn wir ihn über Spiritualität verbinden, über Zugehörigkeit, über Verbindung, wenn wir in Verbindung gehen mit uns und über uns, mit allem, dann sind wir inspiriert. Und dann ist nichts da, was wir nicht haben, und das nichts da, was wir verlieren. Wenn ich aber jetzt mit Menschen arbeite und in der Erfahrung und in der Reflexion sehe, womit strugglen denn die meisten, dann ist es diese Frage, warum bin ich hier? Wozu bin ich hier? Naja, ich will in dem Job erfolgreich sein. Dann bin ich zwar auf meinem Weg, aber ich bin nicht wirklich tief in Kontakt mit meiner Essenz, mit meinem Kern. Und das ist dieser ureigene Weg.
Willkommen bei Berggesundheit, dem Podcast, der dir hilft, die perfekte Balance zu finden. Mit den richtigen Tools für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. In dieser Reise geht es um mehr als nur Biohacking. Es geht um Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Mysterium des Lebens. Entdecke, wie du Gesundheit und Langlebigkeit mit innerem Wachstum vereinen kannst. Der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben beginnt jetzt. In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Ja, hallo und herzlich willkommen. Bei mir zu Gast heute ist Benjamin Kurz, ein sehr interessanter Gesprächspartner, wie ich schon im Vorgespräch feststellen durfte. Und wir werden heute über ganz viele Themen reden, die den Benjamin begleiten. Und als erstes natürlich wie immer die Frage, wie geht's dir heute Morgen und von wo bist du zugeschaltet?
Ja, Tobias, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich schalte mich heute zu aus Portugal, hier aus meiner Mobilie, also die Immobilie mit 4 Rädern sozusagen.
Du lebst ein bisschen den Van-Lifestyle, ja? Das neide ich ein bisschen, muss ich gestehen.
Ja, das ist auch okay, so wie es ist. Also ich glaube, das ist etwas, was ich häufig höre in der Begegnung mit anderen Menschen. Ach, du hast doch so viel Zeit, das ist ja toll, dass du schon so lange jetzt reisen kannst und so weiter. Und dann bin ich meistens relativ still, weil ich denke, naja, ich glaube, es hat alles was für sich. Manchmal gibt es auch Dinge, die auch ich vermisse. Aber genau das ist das, was unser Leid in der Welt erzeugt, dass wir uns oft das wünschen, was wir gerade nicht haben. Deswegen.
Ja, exakt.
Genau.
Ich kann das auch total gut nachvollziehen, weil ich glaube, jetzt ist es so ein kleiner Wunschtraum, da auch rumzureisen und so. Aber irgendwann, wenn es dann Normalität wird, dann wünscht man sich wahrscheinlich wieder genau so ein bisschen das Stetigere, das Gegenteil, ne, die Verwurzelung und so. Und also das ist tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert, wie du sagst. Aber super interessant, dass du in Portugal bist, weil das auch so ein Kraftort von mir ist. Ne? Da sind wir in den Herbstferien immer. Und gerade da an der Algarve am Atlantik, da tanke ich immer ganz viel Energie und natürlich auch so ein bisschen Sonnenlicht für den Winter auf. Von daher, jetzt neide ich es tatsächlich so ein bisschen, ja.
Das ist okay. Ich schick Sonne und Wärme zu euch rüber.
Das ist cool. Genau, Benjamin. Wir hatten uns ja überlegt, so ein bisschen, dass du erzählen kannst, was du vom Background hast, wie dein Werdegang so war und dass wir da so die Themen, die du auf deinem Weg so aufgeschnappt hast und wie du jetzt auch den Leuten hilfst, so zu ihrer Potenzialentfaltung zu kommen, dass du die so ein bisschen beschreibst und ich würde dann einfach nachfragen, wenn mir da was kommt. Aber ja, erzähl doch bitte, wie bist du aufgewachsen, wohin hat es dich verschlagen, wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust?
Sehr gerne. Ja, wie bin ich aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen in Deutschland, in Essen hauptsächlich. Ich bin geboren eigentlich in Düsseldorf und die ersten 2 Jahre meines Lebens habe ich auf einem Bauernhof verbracht. Nicht, weil meine Eltern Bauern waren, sondern weil die ein Bauernhaus gemietet haben und ja, vielleicht auch einfach so diese Naturverbundenheit gesucht haben mit einem neuen Kind. Und dort habe ich tatsächlich laufen gelernt, so hat man mir erzählt. Meine Eltern waren sehr, sehr frei in der damaligen Zeit, würde ich sagen, Hippies, aber wenn man jetzt dieses Bild von Hippie hat, so dieses Lotterleben, das eher nicht, sondern es war, glaube ich, die Zeit damals einfach. Mein Vater war Architekt, meine Mutter Goldschmiedin. Und ich komme also eher aus einem kreativen Hintergrund. Mein Großvater war Architekt. Meine Halbbrüder haben auch beide Architektur studiert. Und ich habe dann, als ich mich entscheiden durfte, was möchte ich denn machen, muss ich ehrlich sagen, das ist mir gar nicht leicht gefallen. Und sicherlich ist heute eine andere Zeit, aber wenn du vielleicht jetzt hier gerade zuhörst und vielleicht so um die 20 rum bist, stehst du vielleicht auch gerade vor der Entscheidung, so, was studiere ich denn? Mache ich eine Ausbildung? Soll ich überhaupt studieren? Kann man nicht das Geld irgendwie leichter verdienen? Guck mal, ich sehe die ganzen Leute da auf Instagram, die machen das irgendwie ganz, ganz fix und so weiter. Innerhalb von einem Jahr die erste Million und so weiter. Das gab's bei uns damals nicht, sondern früher war das dann eher so, hat man sich mit Freunden getroffen und überlegt, so, worin bist du denn gut? Also, was kannst du denn gut? Und dann gab es auch die andere Seite, was magst du denn gerne? Und was für mich, glaube ich, entscheidend war, das, was ich gut kann und das, was ich gerne mag, sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Heute würde ich sogar sagen, wenn man sich die Frage stellen würde, wo zieht's dich denn hin? Also, was ist sozusagen vielleicht sogar deine Aufgabe, warum du hier bist, wenn man sich diese Frage stellen würde, dann wird es richtig kompliziert, aber auf der anderen Seite vielleicht sogar leichter, weil wir können so unglaublich viele Dinge und die Dinge, die wir nicht können, die können wir lernen. Wir können alles lernen. Manchmal ist es eine Illusion, dass wir sagen, wir können es nicht. Wir wollen es eigentlich gar nicht. Mhm. Ich wollte damals aber ganz, ganz viel und ich konnte auch sehr viel. Habe aber, glaube ich, nicht so sehr auf mich vertraut. Da war nicht das Selbstbewusstsein damals da. Und mein Wunsch war, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu helfen, zu unterstützen, weil ich gemerkt habe, irgendwie Menschen in meinem Umfeld mögen es, sich mit mir zu unterhalten. Die kommen zu mir, wenn sie Fragen haben, wenn sie irgendwie Herzschmerz haben oder wenn sie Stress mit den Eltern haben und sowas. Ich habe mich gerne unterhalten mit Menschen und ich war gerne mit Menschen. Und ich war immer auch von Orientierung orientiert an älteren Menschen, also bei meiner Familie. Meine Eltern haben sich irgendwann mal getrennt. Bei meiner Mutter bin ich dann aufgewachsen. Da waren immer erwachsene, tolle Menschen zu Hause. Wir haben gemeinsam zusammen gegessen. Mein damaliger Patenonkel war sehr, sehr viel da, hat dort mit gewohnt, weil er Schauspieler war. Und ich war also immer umgeben von älteren Menschen, die so gesehen irgendwie wie in Anführungsstrichen mehr Wissen, mehr können, schon Lebenserfahrung mitgebracht haben. Und das hat mich fasziniert, das hat mich gereizt. Und auf der anderen Seite gab es für mich aber diese Seite, oh, du bist so kreativ, du kannst toll zeichnen, du kannst Skulpturen machen. Und ich habe mich dann tatsächlich für diese Seite eher entschieden, also für das, was ich gut kann. Das war so der sichere Ort, weißt du? Weil das andere war so, ja, was machst du denn damit? Dann machst du Kunsttherapie. Da habe ich mir überlegt, wie kann ich beides verbinden? Und habe ich mich tatsächlich für Kunsttherapie entschieden, bin aber nicht aufgenommen worden und habe dann einfach so Design studiert. Ja. Mhm. Das habe ich 5-6 Jahre gemacht, habe mein Diplomdesign abgeschlossen. Muss aber ehrlich sagen, immer wenn Semesterferien waren und immer wenn ich surfen gegangen bin damals schon immer ans Meer gefahren, Wellenreiten, das hat mich fasziniert. Wenn ich am Meer war, dann ging mir das Herz auf. Immer wenn ich dann zurückgekommen bin, so damals dann schon in Köln, ich habe in Köln studiert, dann habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, wieder in das nächste Semester reinzukommen. Weil ich stand dann so in der FH und habe gedacht so, was machen die denn da alle? Wo rennen die denn alle hin? Also würde ich jetzt heute so sagen, habe ich damals nicht so formuliert, aber ich habe einfach Weißt du, wenn du spürst, irgendwas stimmt nicht. Mhm. So, du kannst das gut, du bist richtig gut in den Kursen und es hat mich auch inspiriert. Aber irgendwas war in mir, was gesagt hat, na, das ist doch nicht das, warum du hier bist, so ungefähr. Mhm. Und ich glaube, das hat mich sehr, sehr lange begleitet, bis in meine, würde ich sagen, 35er. Ein vielleicht einschneidendes Erlebnis, was, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie bist du denn vielleicht dazu gekommen, dass du jetzt Menschen unterstützt, war ganz sicherlich, dass mein Vater damals gegangen ist. Und wenn ich das jetzt so sage, wie er gegangen ist, dann wird das vielleicht Leute triggern, das weiß ich. Ich möchte es aber trotzdem teilen. Hm. Vielleicht später sage ich dazu, warum. Mein Vater hat sich damals das Leben genommen. Da war ich 27 Jahre. Und ich weiß, dass die nächsten 3, 4, 5 Jahre, wenn ich darüber gesprochen habe, habe ich einen tiefen Schmerz in mir gesprochen. Das war wie so, wenn ich das so sagen würde, dann habe ich so angefangen, so irgendwie zu sprechen, habe das Gefühl gehabt, ich kann kaum atmen. Heute ist für mich das frei. Heute kann ich das so sagen, weil ich, das gehört zu meinem Leben dazu. Das war ein wichtiger Moment in meinem Leben, der mich unglaublich geprägt hat, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass ich damals sehr viel mehr Verantwortung auf einmal bekommen habe, die ich natürlich sowieso für mein Leben habe. Aber es war wie so diese zwei Eltern, die du für dich als immer da gegeben siehst, diese zwei Energien, dieses Feminine, das Weibliche, wenn man so will, links und rechts. Die eine Seite war auf einmal weg. Und spannenderweise, weil du ja auch sehr viel über Körperintelligenz, glaube ich, arbeitest, war bei mir, dass ich wahrgenommen habe, ich bin recht so eingeknickt. Ich bin wirklich so, ich habe Schmerzen da auf der Seite bekommen. Also mein Körper hat reagiert. Und jetzt war ich damals nicht irgendwie völlig unwissend, dass es eine Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist gibt. Aber ich konnte mir nicht helfen dabei. Also, was machst du, wenn du was nicht kannst? Dann suchst du jemanden, der dich darin unterstützen kann. Mhm. Und bin damals auch in einer Beziehung gewesen, die war toll, die war intensiv, die war voller Liebe, aber die war auch sehr herausfordernd. Und da waren viele Dinge, wo ich gemerkt habe, ich brauche Unterstützung. Da habe ich einen tollen Therapeuten, Körpertherapeuten gefunden, den Matthias Schley, der heute ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Und dem bin ich sehr, sehr dankbar, weil der hat mir, der hat mir eine Welt eröffnet zu mir selbst, die ich heute nicht missen möchte. Der mir einfach geholfen hat, klarzumachen, dass egal was im Außen ist, du kommst klar. Und du kommst nicht nur klar, sondern du kannst, egal was im Außen ist, das nutzen, um zu schauen, was wird denn da im Innen getroffen? Weil alles, was im Außen ist, muss in irgendeiner Form zu dir kommen, dass du es wahrnimmst. Über deine, nehmen wir einfach mal diese 5 Sinne auf. Wenn wir mehr haben, aber wir haben diesen 5 Sinn. Diese Information kommt zu uns. Und jetzt kommt es aber darauf an, was für eine Beziehung habe ich da zu den Dingen, die da im Außen sind, also zu diesen Informationen. Die Informationen an sich sind ja irgendwie völlig unwichtig, ja, hell, dunkel, blau, gelb und so weiter. Aber wie reagiere ich auf das Blau? Wie reagiere ich in dem Fall dann auf den Suizid meines Vaters? Und diese Unterstützung, diese Transformation in Gesprächen, in den Körper hineinfühlen, in Hypnosen und so weiter, die hat mich unheimlich unterstützt. Und ich glaube, das war für mich damals ein Schlüssel für den Moment, wo ich dann Mitte 30 in einer Beziehung war, die doch sehr herausfordernd war. Mit einem Sohn, den ich so würde ich das jetzt formulieren, ich weiß nicht, wie sie das sieht, aber den ich mit aufgezogen habe in der Zeit oder mit begleitet habe. So, ich habe ihn mit begleitet in der Zeit, wo er zwar seinen Vater hatte, ihn aber vielleicht nur am Wochenende gesehen hat und wir halt gemeinsam gelebt haben. Ich glaube, 5 Jahre waren das ungefähr. Und den habe ich kennengelernt, als er 2,5 war und ich habe den ins Herz geschlossen. Ich habe den geliebt und er war wie mein eigener Sohn und er hat selber irgendwann mal gesagt, du bist wie so ein zweiter Papa. Diese Beziehung an sich war aber zwischen ihr und mir sehr, sehr herausfordernd für mich. Für sie auch, ganz sicherlich. Und jeder aber seinen eigenen Weg, wie er damit umgeht. Und mein Weg war zu versuchen, zu verstehen, was passiert da eigentlich mit mir? Warum fühle ich mich so getriggert? Warum fühle ich mich so herausgefordert? Warum schaffe ich es nicht, mit ihr dieses wundervolle Leben, was es ja nicht nur da draußen gibt, sondern was es einfach ist, in dem wir leben, das zu leben? Also warum haben wir diese Auseinandersetzung? Warum knallt es so krass, dass ich für mich empfinde, das ist ja nicht normal. Und auch sie empfindet das ja nicht normal. Und über diesen Weg bin ich zu meinem damaligen Lehrtrainer gekommen, Dennis Scharnweber, dem auch ich heute immer noch unglaublich dankbar bin, weil es Momente gibt, wo ich in Coachings bin, wo ich in Seminaren stehe, wo ich auf meinen Retreats stehe. Und dann ist das so, ah ja, weißt du noch damals, da kommt so eine Situation aus der Ausbildung, die für mich damals aber, um da wieder hinzugehen, keine Ausbildung war, sondern eigentlich nur, ich mache das für mich. Und dann habe ich was habe ich zuerst gemacht? Erstmal habe ich ein Verkaufsseminar gemacht, um mein Business damals zu verbessern. Ich habe als Fotograf und Filmemacher über, ich glaube, 22, 23 Jahre gearbeitet.
Hast du voll in die kreative Seite, ne? Hast du dann ausgelebt quasi.
Voll, genau. Ich wollte nicht als Designer arbeiten, aber Fotografie und Film hat mich total fasziniert. Ich habe in Jung Yang schon fotografiert, ich habe Film angefangen zu produzieren, mit 20 schon. Und das war irgendwie so mein Weg. Aber das war halt wieder mein sicherer Weg. Das war der sichere Weg, weil den kenne ich aus der Familie. Was unsicher war, wann kommt der nächste Job? Also du konntest so eine Planung haben, vielleicht von 2-3 Monaten. Und dieses Verkaufsseminar, was ich gemacht habe, da ging es darum, aus dem Herz heraus zu verkaufen. Also nicht so, wie schaffst du es, den Kunden irgendwie so um den Finger zu wickeln, sondern dem Kunden das anzubieten, was er braucht, und nicht das, was du denkst, was du das nächste anbieten willst. Das fand ich cool. Das hat mir gefallen. Und dann gab es ein anderes Seminar, gab es ein Kriegerseminar, und dann haben wir irgendwann mal so zusammengesessen, abends, glaube ich. Vielleicht haben wir sogar einen Joint geraucht oder so nach den Ausbildungen und haben gesagt so, hör mal, du brauchst was und ich brauche was. Und er brauchte damals Foto- und Videomaterial und ich wollte weitermachen damit. Mich hat das fasziniert, tiefer einzutauchen in die Psyche, tiefer einzutauchen in Energiearbeit, tiefer einzutauchen in NLP, also neurolinguistisches Programmieren. Und dann haben wir einen Deal gemacht und dann habe ich im Prinzip fast alles das bei ihm gemacht, was er anzubieten hatte. Innerhalb von einem Jahr, was man vielleicht eher in 3 Jahren macht. Also ich habe wirklich, ich glaube, in einem Jahr 50 Ausbildungstage gehabt, also Präsenztage. Dazwischen hast du natürlich auch irgendwie deine Lerneinheiten. Habe ihn begleitet und ich glaube, durch diese enge Begleitung an seiner Seite habe ich viel, viel mehr gelernt, plus dort zu sitzen, die Musik zu machen für seine Meditation oder überhaupt für den Raum, den zu gestalten, die Aufnahmen zu machen per Video und Teilnehmer zu sein, war für mich eigentlich zu viel. Also kleine Anekdote, es gab natürlich mal eine Auseinandersetzung, wo ich gesagt habe, warum muss ich denn immer so viel machen? Und dann hat er mir gesagt, ja, guck mal, wunderbar, da zeigt sich ja gerade ein schöner Bock. Dann war ich natürlich irgendwie noch mehr. Und das ist aber Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das, wenn Persönlichkeitsentwicklung einfach ganz normal passiert. Draußen am Auto, wo man eigentlich gerade nach Hause fährt und man die Auseinandersetzung hat und dann überlegen kann, gehe ich jetzt in die Gegenwehr oder sage ich, wow, ich bin ganz schön wütend und er anscheinend vielleicht auch, aber er ist frei. Und ich nicht. Seine Wut ist aufgelöst, meine in dem Moment nicht. Und über solche Momente bin ich dankbar, auch mit ihm. Also falls du gerade zuhörst oder einer von ihm, die er kennt, herzlichen Gruß. Und es ist schön, dass es dich gibt und dass ich von dir lernen durfte. Also das waren so, ne, ich wollte gar nicht Coach werden. Dann habe ich aber den LP-Practitioner gemacht, den Master-Practitioner, Wingwave, ich habe Hypnose gelernt, ich habe weitere Ausbildung danach gemacht, mit Dr. Bruce Lipton, mit Greg Braden, mit Joe Dispenza, Gunther Schmidt war für mich eine Koryphäe auf seinem Gebiet als Therapeut und Coach mit seinem Institut in Heidelberg, der ohne es weiß für mich ein absoluter Mentor ist, weil es, kennst du noch diese Aufzeichnung früher, diese CDs, 38 CDs, eine Ausbildung, die hatte ich auch durch meinen Freund Matthias, der mir die gegeben hat, schon mit 13, also hör dir das einfach mal an. Der hatte vielleicht keine Ahnung, was für eine krasse Auswirkung das auf mich hat. Weil ich habe mir die angehört, innerhalb von 10 Jahren, bestimmt 3-4 Mal, immer wieder hintereinander. Und das ist so, wie wenn du abends ins Bett gehst und hörst dir kurz vorm Einschlafen noch deine Affirmationen an und wachst nächsten Morgen wachst du auf und denkst, hey, warum fühle ich mich denn so frei und so leicht? Ja, vielleicht, weil du am Abend vorher dir die Affirmationen reingezogen hast. Dein Leben ist leicht, du bist frei, alles ist easy.
Bevor wir in deine Ausbildung reingehen, vielleicht darf ich noch mal ganz kurz so ein bisschen rekapitulieren, weil mir ist aufgefallen, dass wir sehr, sehr viele Parallelen im Leben tatsächlich haben. Also das ist auch dieses Gedanke der Ausbildung, ne? Das ist bei mir einfach, irgendwie wusste ich gar nicht so richtig, was ich machen sollte nach dem Abi, ne? Hab dann irgendwie Zivildienst und ein bisschen gejobbt und dann dachte ich, aber irgendwie jetzt von jetzt an arbeiten, nicht cool, irgendwie geh doch studieren. Und bin dann auch irgendwie über Soziologie und Englisch, so, da hatte ich so eine Affinität, habe das einfach gemacht, weil man es ja so macht, so nach dem Motto, und alle machen es, dann machst du mal mit. Aber gar nicht so irgendwie meinen Sinn da drin irgendwie so wirklich auch gesehen. Aber der Widerstand war nicht so groß, dass ich jetzt aufgehört hätte. Ich habe das dann auch fertig gemacht und dann auch danach in die Wissenschaft gegangen. Und einfach, weil ich das gut konnte, so, ne? Also ich glaube, so denken und kritisch denken, wissenschaftlich denken, die Methode anwenden und so weiter, Papers schreiben, das ist was mir so liegt. Aber ich habe dann irgendwann bei der Arbeit gemerkt, so, ja, du kannst das schon gut, aber es ist irgendwie nicht so richtig deine Erfüllung und auch nicht so ganz dein Thema, in dem du arbeitest, ne? Und deswegen, glaube ich, hatte ich da schon so ein paar Widerstände gespürt und dann ist das aber auch über so einen Konflikt, ist es dann zu einem Ende gekommen, also über so Familienplanung und Work-Life-Balance-Geschichte ging dann mein Arbeitsverhältnis da zu Ende und da, ja, war auch dieser Konflikt so, wo ich dann sehr, wie du es gesagt hast, unaufgelöste Wut und, ne, und ich werde ja ungerecht behandelt und so. Und es sind aber genau diese Punkte wirklich, die einen dann irgendwann ja in die Transformation so reinschicken, ne? Weil man sieht es dann immer mit ein bisschen zeitlichem Abstand. Und mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung kann man das auch immer dann wieder aus einer anderen Perspektive sehen und auch mal in die Position des Gegenübers gehen. Und ne, auch wenn ich das nicht fair fand, aus der Perspektive der Person, dadurch, dass man sich da reinversetzen kann, entsteht dann wieder Empathie und man hat so eine Schleife, ich habe nicht die endgültige Wahrheit, sondern es gibt verschiedene Wahrheiten und jeder macht es so gut er kann und so gut er es auch nur weiß in dem Moment. Und das hat mich auch in so eine erste Phase der Persönlichkeitsentwicklung geschickt. Und dann im Prinzip gab es dann so verschiedene Triggerpunkte, die mich dann auf meine Reise, auf der ich jetzt bin, gebracht haben und die mir so gezeigt haben, okay, da ist ja was, für das du hier bist. Und ich habe das Gefühl, seit ein paar Jahren bin ich jetzt so auf diesem Weg erst. Ne? Davor habe ich auch einfach alles so gemacht, was so kam und habe das so mitgenommen. Und dieses bewusste Sagen, okay, dafür bist du sehr wahrscheinlich hier. Geh da rein und da entsteht so die Magie, auch im Alltag. Ne? Also da passieren diese kleinen Punkte, du lernst Leute kennen, lernst was Neues, du hilfst Leuten weiter, kriegst dafür selber wieder Hilfe irgendwie. Ist seitdem so bei mir auf jeden Fall sowas wie Magie im Leben, die ich so spüren kann, ne? Synchronizitäten und so weiter. Also finde ich ganz spannend. Ich habe auch einen Elternteil verloren, zu früh meines Erachtens und sehr überraschend und parallel ein eigenes Kind bekommen. Also das war auch so eine sehr, sehr transformative Zeit für mich. Zeit, die ganz, ganz schmerzvoll war, aber wo ich auch sagen würde, im Nachhinein viel Wachstumspotenzial gebracht hat. Ne? Also nur das ganz kurz am Rande. Da gibt es wirklich viele Parallelen. Und auch die Fotografie ist sowas, wo ich fast auch beruflich reingegangen wäre, weil ich das auch wahnsinnig spannend finde, diese schönen Momente so einzufrieren in der Zeit und dass man sich die später wieder so lebendig hervorholen kann, wenn man ein Bild betrachtet und dann wieder in den Moment kommt. Ne? Das ist auch sowas, da fühle ich auch eine Verbindung auf jeden Fall. Aber ja, bitte erzähl über deine Ausbildung und gerne über die Aha-Momente, die du da erlebt hast.
Ich finde es total spannend, will kurz was dazu sagen, was du gerade meintest, also die Parallelen, die du siehst, und auch diese Frage, die bei dir jetzt auftaucht mit dem, warum bin ich hier? Und vielleicht können wir da später auch nochmal drauf zukommen, weil das ist für mich eine Frage, die ganz wichtig in der Arbeit mit Menschen geworden ist. Und du hast von dieser Magie gesprochen. Genau, ja. Also das ist für mich so die auditive Notiz gerade im Kopf. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Mhm. Weil diese Magie im Leben, die können wir jederzeit sehen. Und ich glaube aber, wir sind beide fast gleich alt. Ich bin 46 jetzt zu diesem Zeitpunkt. Okay.
Werde ich auch dieses Jahr, ja.
Wirst du auch dieses Jahr. Wir sind in einer Generation, wo das, sagen wir mal, in unseren 20ern noch nicht so stark ausgeprägt war, dass man sich solche Fragen gestellt hat, dass man auch sich auseinandergesetzt hat mit der Spiritualität und nicht auseinandergesetzt hat mit, das ist etwas, was eine Option ist. Weil Spiritualität ist keine Option, sondern Spiritualität ist das Leben. Dein Lebensweg zu gehen ist der spirituelle Weg, so gesehen. Mhm. Nicht die Yoga-Praxis, nicht die Meditation, sondern einfach das Alltägliche, was jederzeit passiert. Wie du gesagt hast, wenn zu früh ein Elternteil aus der heutigen Sicht für dich gefühlt zu früh gegangen ist. Aber er ist genau im richtigen Moment gegangen, so wie mein Vater genau im richtigen Moment gegangen ist, weil es da keinen richtigen Moment gibt und auch keinen falschen Moment gibt. Also es geht für mich in dem Punkt nicht darum zu sagen, es ist alles richtig, so wie es ist, weil auch das wäre jetzt wird's schwierig, auch das wäre falsch, weil es überhaupt nicht darum geht, ob es richtig ist. Das ist ja nur aus der Perspektive heraus, möchte ich das? Also dieses persönliche Selbst, was sagt so, ja, aber soll ich jetzt, soll ich nicht? Da sind ja schon die ersten Zweifel irgendwie da. Diese Auseinandersetzung damit, da fängt für mich Spiritualität an. Aber okay, Ausbildung. Also ich springe da vielleicht auch nochmal ganz kurz zurück, weil das ist so ein Teil, den ich vielleicht vergessen habe. Ich habe mit 20 eine Reiki-Ausbildung angefangen, also eine Ausbildung nicht in dem Sinne, sondern ich habe mit 20 den Grad 1 gemacht bei der Usha Grote in Essen. Wie ist das dazu gekommen? Ich war krank. Mann, ich war krank zwischen meinen 20ern und 30ern so oft. Ich hatte pfeifisches Drüsenfieber gehabt. Ich habe eine Lungenentzündung gehabt. Ich habe Borreliose gehabt. Eine Borreliose, die man nach einem Jahr später entdeckt hat und dann richtig mit Antibiotikum draufknallen musste. Ich habe so viel Antibiotikum in den 10 Jahren genommen, wie vielleicht jemand in seinem ganzen Leben nicht gefühlt. Ich bin zu Ärzten gegangen, die haben gesagt, hier, ja, sie haben eine Mandelentzündung. Und 5 Wochen später war ich wieder dort und hatte wieder eine Mandelentzündung. Und dann sagen, vielleicht haben sie nicht eine Mandelentzündung, vielleicht haben sie das. Wenn du da mittendrin steckst, was machst du? Ja, du bist schwach, du sitzt am Wartezimmer, die Energie so im Wartezimmer ist nicht geil, ja, die schwingt nicht hoch, das kennt jeder. Und wenn du müde bist, du bist wie ausgeliefert da irgendwie so. Ja, du bist nicht voll in deinem Saft, in deinem Kraft, in der Lebenskraft, let's go. Nein, so, oh Gott, was? Und du bist fokussiert auf ein Problem. Und dann kriegst du die Lösung, die Pille oder was weiß ich. Das hat nichts gelöst für mich. Mhm. Es hat eigentlich nur das Problem verschlimmert. Und diese Auseinandersetzung auch da mit dem Gesundheitssystem oder mit Gesundheit, so wie sie weitestgehend damals verstanden wurde, hat mich natürlich dann auch zu alternativen Heilmethoden gebracht. Mhm. Und dann war ich auch bei alternativen Doktoren und auch die haben gesagt, einfach Bauchschmerzen, einfach, gehen Sie einfach nach Hause. Essen Sie Zwieback, trinken Sie einen Tee. Ja, 3 Tage später war ich im Krankenhaus, weil mein Blinddarm durchgebrochen ist. Oh und ich war so, weißt du? Also irgendwie war das so für mich, das kann es doch nicht sein. Und das war aber nicht, jetzt muss ich diesen Weg gehen, sondern es war einfach mein persönlicher Weg, der vielleicht auch, wenn ich das jetzt reflektiere, dazu geführt hat, dass ich dann zum Beispiel auf magische Art und Weise keine Lust hatte, in diesem blöden Badezimmer zu sitzen und gedacht hat, dann gehe ich wenigstens raus und spazieren, weil Luft tut gut. So, das habe ich von meinen Eltern gelernt. Also gehe ich spazieren, ist auch, ja, Tee brauchst du auch. Gehst in den Teeladen rein und bam, da steht diese Frau, deren Augen leuchten. Diese, was war die damals, 60, 65 vielleicht? Die hat gestrahlt, die war voll präsent. Und dann erzählt die mir von Reiki. Ja, und 2 Wochen später habe ich den ersten Reiki-Grad gemacht. Ein Jahr später den zweiten. 9 Jahre später mit 30 dann in Indien den dritten Grad gemacht. Und vielleicht da so als kleinen Seitenarm, was da so spannend ist, wenn du nach Indien gehst, alle, die schon mal in Indien waren, die Inder haben ja eine ganz andere Art und Weise zu leben und zu denken. Und die sind irgendwie locker und die leben das Leben auch so, wie es kommt. Ja. Mhm. Die sagen nicht, ach, ich bin jetzt Doktor oder ach, ich bin jetzt dieses oder jenes, klar, auch wie im Kastensystem, aber wenn man das mal so wegnimmt, diese Haltung dahinter, alles das, was im Leben kommt und ist, zu nehmen, so wie es ist und nicht so, wie wir es beurteilen und drehen, interpretieren, sondern es ist einfach so, wie es ist. Ja, und das sagen wir dann im Westen so, es ist so, wie es ist, aber keiner versteht, was damit gemeint ist, weil du es nicht fühlst. Die fühlen das aber, das ist ihr Lebenszustand. Und dann sagt der Reiki-Meister, I don't know what they did in Germany, so I will do 1 and 2 again. Und dann hat er gerade 1 und 2 nochmal gemacht mit mir und gesagt, komm am dritten Tag wieder und dann machen wir den dritten Grad.
Okay.
So, also doppelt hält besser. Hat er mich dafür doppelt gecharged? Nein, natürlich nicht, sondern der hat einfach gesagt, so, das ist vielleicht eine andere Linie und ich möchte dir meine Linie zeigen. Warum erzähle ich das jetzt? Lasse ich offen für die Interpretation von jedem, der dazuhört. dieser Weg für mich, den ich da aufgemacht habe, Reiki zu machen, Yoga zu machen in Indien, zu meditieren, seitdem ich 20 bin, bis heute, war ein Weg, der ist parallel gelaufen zu, ich bin Designer, ich bin ein erfolgreicher Filmemacher, wo ich international auf Bühnen gestanden habe, ich habe für Fujifilm auf der Fotokina, einer der größten Fotografiemessen weltweit, habe ich auf der Bühne gestanden, ich habe Workshops gegeben zur Fotografie, ich habe ein großes Studio gehabt mit erfolgreichen Coaches, die gekommen sind, die ich dann vor der Kamera dann fotografiert habe. Mhm. Aber dieser Weg, dieser andere Weg, der ist wie parallel gelaufen, aber nicht integriert. Weil ich gedacht habe, also wenn ich jetzt bei Instagram anfange, über Meditation zu sprechen, was denkt Fujifilm denn dann? Die denken doch, du bist total bekloppt. Mhm. Heute weiß ich, das ist totaler Quatsch. Das war nur Stuff von außen kommt nach innen und wird getroffen. Wie wunderbar wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, so, hey Leute, ihr wollt, dass ich einen Workshop mache zur Fotografie. Lass uns doch eine Sache mal versuchen. Lass uns mal die Leute da abholen, wo sie sind und vielleicht einfach mal sagen, wir bringen die in entspannten Zustand vor dem Workshop, weil wenn wir entspannt sind, können wir mega gut lernen und wir integrieren das. Und die sagen, ey, geile Idee, Benjamin, wir brauchen in unserem Unternehmen übrigens jemand, der ein bisschen mehr Mindfulness irgendwie, haben wir mal gehört, das soll gut sein, irgendwie mit reinbringt oder so. Mhm. Ja. Aus heutiger Sicht denke ich, wer warst du denn da, dass du so gedacht hast, dass du das so ausgeschlossen hast? Und weißt du, wozu das geführt hat, Tobias? Ich habe gedacht, entweder oder. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ganz vorsichtig Meditation anzubieten. Dann habe ich Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung gegeben, zur Sichtbarkeit, Sichtbarkeitstraining. Ich habe mich so auch wieder langsam vorsichtig vorgetastet. Mhm. Andere von außen haben vielleicht gesehen, boah, wow, jetzt machst du das auch noch. Du hast ein großes Studio und du bist Fotograf und jetzt machst du auch noch Persönlichkeitsentwicklung und du arbeitest noch als Coach und das und so weiter. Aber innerlich habe ich eigentlich gedacht so, was war das denn du eigentlich? Ja, gib doch Gas. So. Ja, und Gas gegeben habe ich im Außen, weil ich habe 12, 14 Stunden gearbeitet. Aber wenn du natürlich versuchst, das eine parallel laufen zu lassen zu dem anderen, du integrierst es aber nicht, packst es nicht zusammen, das ist unheimlich anstrengend. Das kostet dich so viel Energie. Und da bin ich dann eben wieder jetzt mittendrin in meiner Ausbildung im NLP, wo ich jetzt anfange zu verstehen, dass die Welt, so wie ich sie im Außen wahrnehme, nur die Welt ist, wie sie erstmal im Innen entsteht und nicht umgekehrt. Mhm. Weil wir lernen ja eigentlich, Informationen kommen von außen nach innen und dann irgendwie wieder nach außen. Aber die Wahrheit ist doch eigentlich, dass es erst im Innen entsteht und dann im Außen. Also wenn das jetzt für Leute, die zuhören, irgendwie zu kompliziert ist oder irgendwie zu unverständlich oder das vielleicht sogar auf deinen Stuff gerade in dir trifft und sagst, so ein Quatsch, was redet der für so ein Bullshit? Der Gedanke kommt zuerst, die Erfahrung kommt danach. Das ist immer so. Der Gedanke kommt zuerst, dann kommt die Erfahrung. Und wenn du jetzt sagst, das stimmt aber nicht, dann ist das der Gedanke, den du hast. Und dann machst du die Erfahrung, dass es für dich nicht wirksam ist und dass da jetzt dieser Widerstand eigentlich in dir Stress erzeugt. Ich sage nicht damit, dass das, was ich sage, richtig ist. Ich sage nicht, dass was ich sage, du nicht prüfen solltest. Also du, der das gerade hört. Sondern, dass du alles das, was du im Außen scheinbar siehst, hörst, riechst, schmeckst, tastest, also wahrnimmst, dass das erst im Innen entstanden, zuerst im Innen entstanden ist. Die Illusion ist aber, dass es umgekehrt ist. Und diesen Teil lernen wir natürlich auch im NLP durch Techniken, wie dass wir sagen, ich habe einen Konflikt mit meinem Mann. Ich bin A, du, der Mann ist B, Position A, Position B. Von außen kann ich betrachten, dass A und B miteinander streiten und dass B das und das braucht, mehr Gehör, deswegen ist er so laut. Und dann aus einer Metaposition, also ich erkläre hier gerade für alle NLPler, die wissen das, aber ich erkläre das Metamodell eigentlich gerade mit, von außen hast du dann noch eine Metaposition, die sozusagen fast so Gottposition, die kann beobachten, wie der Beobachter beobachtet, dass die zwei gerade irgendwie. Und dann kann man anfangen, Ressourcen zu schicken und so weiter. Mhm. So einfache Dinge lernt man im NLP und die sind auch irgendwie cool. Richtig cool wird's dann, wenn du das mit Energiearbeit, mit den Augen anders, wenn du das siehst durch die Augen von Energie und nicht rein aus diesem linkshirnischen Betrachten. Mhm. Und das ist das, was ich heute auch eben versuche. Ich mache das, dass ich mich löse von diesen ganzen Modellen und dass ich den Menschen vor mir nicht sehe mit dem, was er sagt, mit dem, was er tut, mit dem, was er trägt, sondern versuche, das alles wegzublenden. Und der Versuch ist, mich frei davon zu machen, ob es funktioniert. Und dem Moment, wo ich mich frei davon mache, funktioniert das. Da gibt es dann keinen Versuch, dann mache ich. Und dann sehe ich den Menschen davor nicht mehr als den Menschen, wie er meint, der er ist, sondern wie, als würdest du den Vorhang aufmachen und den Vorhang aufmachen und den 10. Vorhang aufmachen, würdest die ganzen Vorhänge vorbeischieben und du bist an dem Punkt, der er wirklich ist. Und das war nicht die Ausbildung bei meinem Lehrtrainer. Das war nicht der Gunter Schmidt. Das war nicht die Fortbildung bei Dispenza, sondern das war das Leben, was mich darin ausgebildet hat. Und ich würde sogar so weit gehen, all die Leben, die parallel gerade laufen für mich, meine ganzen parallelen Seelen, die auch noch existieren, plus all die vergangenen Leben, die vielleicht das gleiche sind wie die parallelen Leben. Weil wenn wir uns von der Zeit entfernen, dann gibt es diese lineare Vorstellung nicht. Die hilft uns in Coachings, die hilft uns, um lineare Erinnerungen zu sortieren, die hilft uns, um zu sagen, ach, damals in Portugal im September, das war so schön. Aber eigentlich ist es gerade alles parallel. Und wenn ich jetzt all diese sehe, wie links und rechts es die vielen anderen Seelenleben gibt, die nicht Benjamin heißen, sondern irgendwie anders sind und vielleicht andere Erfahrungen machen. Und ich hole mir all diese Ressourcen, bam, in mich hinein. Dann verstehe ich, ich kann tatsächlich wirklich alles, was ich nicht will, sondern warum ich hier bin. Mhm. Und das ist für mich der große Unterschied, heute zu verstehen, das, was ich will, das, was ich brauche, ist ein großer Unterschied. Das, was ich brauche, im Englischen die Needs, also die Grundbedürfnisse, nicht die Grundbedürfnisse von Haus, Trinken, Essen, so das, sondern ohne Liebe wirst du sterben. Aber ohne das fette Auto vor deiner Haustür nicht. Jeder Mensch, der Kontakt mit Obdachlosen hatte, weiß, dass diese Obdachlosen alles haben, was sie brauchen, egal wo sie hingehen. Die können die glücklichsten Menschen sein, die können aber auch die unglücklichsten Menschen sein. Aber wenn sie eine Sache nicht haben, die Verbindung mit anderen Menschen, die Liebe, die Zuneigung, die Berührung, das ist das, was sie richtig krank macht. Und das kannst du übertragen auf uns, nur weil wir auf so einem hohlen Level leben. Wir haben unsere geile 2500 Euro Wohnung inmitten von München. Vielleicht kostet sie auch mehr, ich weiß nicht, wie die Mietpreise sind. Ja, wir haben dort alles, was wir brauchen. Wir kommen rein, bam, das Licht geht an. Und zwar gedimmt auf Warmweißlicht, wenn wir abends da reinkommen. Und wenn wir abends ins Bett gehen, dann hören wir vielleicht noch das Wasser rauschen und so weiter. Aber wir wachen trotzdem am nächsten Morgen auf und wir sind irgendwie nicht ganz zufrieden, nicht ganz glücklich. Und wir sagen, ich muss den Job wechseln und vielleicht brauche ich einen neuen Job, weil irgendwie bin ich nicht mehr inspiriert und so weiter. Dann machen wir einen neuen Job und einen neuen Job. Und nach dem fünften Wechsel und der sechsten Heirat sind wir immer noch nicht zufrieden. Aber wir bauen uns ein Leben auf, was uns so komfortabel hält, dass wir nie gezwungen sind, wirklich hinzukommen, bis zu diesem einen Moment, wo das Leben jetzt sagt, so, Digga oder Digge, jetzt guck hin. Und das ist der Moment, wo jemand aus deinem Leben geht, wo du gedacht hast, der ist immer da. Oder wo du krank wirst, wo du etwas für selbstverständlich genommen hast, nämlich deine Gesundheit. Mhm. Und dann bist du gezwungen hinzugucken. Die meisten Menschen gucken selbst dann nicht hin. Selbst dann gucken sie nicht hin. Das weißt du auch, oder?
Hm.
Und wenn ich das jetzt mal zurück zu mir bringe in diese Rolle des Coaches, und das würde mich auch interessieren, wie du damit umgehst, da loszulassen, zuzusehen, ja, also ich gebe dir ein Beispiel. Ich stehe in Malaga, in Andalusien, Spanien, am Strand. Ich mache morgens meine Meditation, ich mache meine Atemübungen, ich gehe schwimmen, ich komme raus und fühle mich fucking alive. Ja, denk so, wow, so wie jetzt wird aus mir diese Flamme brennen und ich habe Lust auf Leben, egal was kommt.
Mhm.
Und ich gucke mich am Strand um und denk so, was machen die alle hier? Die Menschen. Also nicht, warum sind die hier, sondern warum tun die das so? Warum schreien die ihre Kinder an, als Beispiel?
Hm.
Dann kannst du natürlich mit NLP wieder auflösen, naja, jeder hinterher, Handlung ist eine positive Absicht, vielleicht wollten sie das Kind schützen, damit es nicht in den Wellen und so weiter. Jo, klar, natürlich. Und das stimmt auch. Aber ich habe so dieses, was machen die da alle? Und dann denke ich mir auch, was machen wir als Menschen eigentlich, dass wir ernsthaft uns unterhalten, auch in Deutschland, über Krieg und über Woke und über, und wir packen das alles so in so Watte, in so linkshirnisches Blablabla eigentlich und sitzen abends vorm Fernseher und gucken irgendwelchen Talkshows zu, wo sich die sogenannten Experten unterhalten und unterhalten uns mit unseren Freunden, wo wir am Freitagabend zusammensitzen, wo wir mittlerweile 35 sind und nicht mehr tanzen gehen, weil wir meinen, wir sind zu alt dafür, über irgendwie Dinge und sind überhaupt nicht in Kontakt miteinander und gucken nicht mal, ey, wie geht's denn dir? Ah gut, danke, und dir auch, muss. So, wo wir uns mal so lustig machen. Aber das ist Realität für viele, viele Menschen.
Mhm.
Für mich ist das in den meisten Fällen nicht Realität gewesen in meinem Leben. Für mich war Realität, ich wollte immer wissen, ob im Studium, ob in der Fotografie, ob mit meinen Assistenten, mit meinen Praktikanten, ich wollte immer wissen, wie geht's dir wirklich? Was ist dahinter? Mhm. Das ist das, was ich spannend finde. Das ist das, was mich inspiriert. Und das ist das, wo ich denke, egal was ich tue, ob ich als Fotograf, Filmemacher, Coach, Mentor, Energiearbeiter arbeite oder einfach mit meinem Camper unterwegs bin, Leben wird für mich niemals langweilig. Und ich werde nie an einen Punkt kommen, wo ich nicht inspiriert bin. Ob das die der Schmetterling, der ist, der gerade magischerweise auf meinem Knie landet, während ich meditiere. Oder der Camper, der genau neben mir steht und zu mir kommt und eine Frage stellt und 3 Stunden später sagen wir, ja, jetzt muss ich aber auch mal wieder weitermachen und denkst, wie ist das denn jetzt passiert? Das habe ich nicht geplant. Dieses inspirierte Gespräch. Leben ist immer inspirierend, wenn wir das zulassen. Und um da vielleicht jetzt auch mal den Rahmen dieser Ausbildung zu schließen, ich glaube, die Auseinandersetzung mit uns selbst führt uns immer wieder dahin, dass die einzige Inspiration, die wir da draußen suchen, nicht da draußen ist, sondern in uns. Ich habe zwar mal Latein studiert, aber ich weiß gerade nicht ganz genau, was Inspiration heißt, aber für mich steckt da drin in Spirit. Ja, wir sind verbunden mit dem Spirit. Und wenn wir ihn über Spiritualität verbinden, über Zugehörigkeit, über Verbindung, wenn wir in Verbindung gehen mit uns und über uns, mit allem, dann sind wir inspiriert. Und dann ist nichts da, was wir nicht haben, und das nichts da, was wir verlieren.
Mhm. Ja, also nur als kurze Anekdote dazu, dass diese Verbindung, wenn wir die spüren, dass das Leben ganz anders float, als wenn wir immer diese Trennung betonen, ne? Und diese ganzen Sachen, politische Talkshows und so weiter, die sind ja wirklich nur auf Trennung aufgebaut, ne? Ich habe die Position, bin deswegen der Gute, der moralisch Gute, ne, ich habe die Position, deswegen bin ich moralisch böse. Und alles im Prinzip, was wir da draußen oft sehen, also das System, wie es aufgebaut ist, führt ganz oft dazu, dass wir uns der einen oder anderen Seite anschließen müssen, weil die eine ist gut, die andere ist böse. Und wir eben nicht dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese Verbundenheit halt wirklich fühlen und leben. Ne, das ist einfach ein Riesenunterschied.
Voll. Ja, ich glaube, das ist wichtig, das aus der Perspektive auch zu sehen, weil man könnte ja meinen, aber warum sagt man jetzt, Talkshows wären schlecht? Ist doch gut, wenn Diskussionen da sind. Grundsätzlich stimmt das, aber die Frage ist eben, was steht genau dahinter? Mhm. Und das, glaube ich, damit setzen wir uns zu wenig auseinander, wirklich mal noch tiefer zu gehen und zu verstehen, aber wozu sind denn wirklich diese Talkshows da? Mhm. Die wenigsten Talkshows, glaube ich, heute, und gut, ich bin da vielleicht auch nicht die richtige Messlatte, weil ich gucke keine Talkshows, weil ich reise und das, was ich gucke, ist irgendwie vielleicht dann auf meinem Laptop und ich konsumiere das, was mich nährt. Und wenn ich merke, das nährt mich nicht, dann gucke ich das nicht. Deswegen, ich habe keinen Überblick über die Talkshows. Aber was ich so mitbekomme durch Freunde, durch Bekannte oder wenn man sich einfach mal mit irgendjemandem hier unterhält, diese Angst, die da oft geschürt wird, ist zu groß. Und das ist für mich zu einfach zu sagen, ja, guck doch einfach keine Nachrichten mehr oder guck doch keine Talkshows mehr. Eigentlich sollten wir doch die Fähigkeit haben, zu sagen, ich sitze dort, ich schaue die Nachrichten und ich nehme das wahr und ich nehme wahr, wie ich darauf reagiere und ich bin okay damit. Mhm. Sobald ich aber merke so, boah, der Trump oder der Hund in der Ukraine und so, da bin ich ja schon gar nicht mehr frei, sondern halte mich jetzt an diesem einen fest und kann, wenn ich mich an diesem einen festhalte und in meine Emotionen so gefangen bin, überhaupt nicht mehr den Blick weiten und sehen, ja, aber war ich denn dort? Habe ich das mit meinen eigenen, nein, nicht habe ich das mit meinen Sinnen wahrgenommen, sondern habe ich das mit meinem Bewusstsein wahrgenommen? Mhm. Nein, war ich nicht. Also, eigentlich habe ich keinerlei Fähigkeit gerade, wirklich dazu darüber zu urteilen. Alles, was ich tun kann, ist auf mich vertrauen, mich hineinhören, sagen, tut mir das gerade gut? Ja oder nein? Mhm. Und wenn mir das gut tut, super. Aber könnte ich in der Zeit auch was anderes machen, was mir noch mehr gut tut? Jo, dann mach das doch. Mhm. Mit deinem Kind zu spielen oder mit deiner Frau zu kuscheln. Oder weißt du? So, also das ist ja ganz viel Ablenkung, nicht in einer gesunden Art und Weise. Weil Ablenkung ist ja gut, wenn wir mal festhängen in irgendwas, dass wir da rauskommen, dass wir einen Exit schaffen. Aber ich glaube, dass wir zurückkommen dürfen zu mehr zu uns, damit wir wieder in diese Verbindung gehen mit den anderen Menschen, links und rechts, die Menschen, die dir am nächsten sind.
Also ich habe noch einen ganz kurzen Gedanken zum Thema Talkshows und Nachrichten allgemein. Ne? Das ist ja, wenn die wirklich den Zweck hätten, dass man über die Diskussion wirklich zu neuen, spannenden Positionen kommt, dass man eine Offenheit hat für die Position des anderen, dass man wirklich verstehen will, was er meint und offen dafür ist, auch seine eigene Position zu ändern im Zweifelsfall, wenn man gute Argumente hört, dann wäre ich davon ein Fan, das zu pushen und zu hören und weiterzugeben. Aber es geht ja tatsächlich nur darum, dass man eben nicht von seiner Position abweicht, sondern dass man die durchzieht, weil sie irgendwo im Parteiprogramm so steht beispielsweise. Ne? Wir stehen dafür. Ich kann mir gar nicht die Gegenseite wirklich anhören vielleicht noch, aber auf keinen Fall damit irgendwie d'accord gehen, weil wir denken so und so. Ne? Also dieses Clan-Denken. Und auch bei Nachrichten. Also ich hatte irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass mich Nachrichten wirklich gut informieren. Auf eine objektive Weise, sondern dass ich immer eine Geschichte dazu bekomme. Und es hat mir auch emotional oft nicht gut getan. Ne? Also oft bin ich danach einfach viel schlechter drauf als vorher. Das heißt jetzt nicht, ich möchte nicht wissen, was in der Welt passiert. Doch, das möchte ich. Aber ich möchte keine ideologisch geprägte Geschichte davon hören, sondern ich möchte jemand, der bemüht ist, mir objektiv zu sagen, das und das ist passiert. Dazu gibt es die und die und die Interpretation. Und das ist die größte Annäherung an das, was real passiert ist, die wir bieten können, ohne irgendeine Art von ideologischer Prägung, Geschichte dazu. Das würde ich feiern, dann würde ich Nachrichten konsumieren. Aber so habe ich gemerkt, passt es nicht bei mir.
Und ich glaube, du sagst ein ganz wichtiges Stichwort, nämlich dieses Feiern. Du würdest das feiern, wenn wir Nachrichten schauen würden, die zum Beispiel auch die kleinen, großen Erfolge von Menschen feiern. Dann würden wir das tun, was wir eigentlich auch in der Schule tun sollten, dass nicht die Kinder unter Stress lernen, um die Note nach Hause zu bringen, weil sie wissen, wenn sie nicht die richtige Note nach Hause bringen, Stress von den Eltern bekommen, weil die Eltern selber Stress haben, weil die Eltern ja eigentlich nur das Beste für die Kinder wollen und gar nicht sehen, dass es aber nicht das Beste für die Kinder ist, unter diesem Druck zu lernen. Die Statistiken lügen dazu nicht und das Schulsystem ist zu veraltet und fängt gerade an, sich zu verändern. Ich bin gerade im Austausch mit einem Freund, der Musiker ist, Musikunterricht gibt und der in Shanghai lebt, der ganz unzufrieden ist mit dem Schulsystem grundsätzlich und sich sehr viel damit auseinandersetzt und sich zur Aufgabe macht, zu sagen, das dürfen wir verändern, das dürfen wir uns angucken. Wenn Kinder in der Schule jeden Morgen in den ersten 2 Stunden, wenn da der Lehrer oder Lehrerin sagen würde, pass auf, wir nehmen uns jetzt mal 10 Minuten Zeit und jeder sagt etwas Wertvolles über sich selbst. Oder so. Ja, um einfach mal zu gucken, was passiert. Oder am nächsten Tag und heute geht ihr mal zu zwei zusammen und jetzt spiegelst du mal dem anderen, was du toll an dem anderen findest.
So. Warm Shower mal, ne? So, ja.
Genau. Also das, was man dann mit mehreren tausend Euro später im NLP lernt, was nicht, weil NLP gibt's ja nicht. NLP hat sich nur angeschaut, wie war Verhaltenstherapie, wie ist Verhaltenstherapie, wie ist Gestalttherapie und die Gestalttherapie existiert ja auch nicht, sondern die modelliert ja im Prinzip nur das, was wir wahrnehmen von Beziehungen, von Menschen, wie Menschen Beziehungen gehen. Wenn wir in der Schule Menschen unterstützen würden, in Beziehung zu gehen untereinander, nicht nur in Beziehung zu gehen mit ihrem Stift und weißem Blatt Papier und den Noten und keine Ahnung was, sondern wirklich in Beziehung untereinander zu gehen, das nicht offen zu lassen, so jetzt ist Pause, jetzt könnt ihr in Beziehung miteinander gehen und draußen raufen. Wenn wir die Kinder daran unterstützen würden, dann tun wir zusätzlich zu dem, was vielleicht auch wichtig ist, Mathematik und Deutsch und so weiter, klar, ja, da diese Grundlagen, die sind ja spannend und die sind ja auch wichtig. Aber diese Fähigkeit, wenn wir die entwickeln und wenn wir den Kindern das helfen, das zu tun, auch umzugehen damit mal, wenn jemand sagt so, ja, und das ist das, was ich an dir nicht so mag. Wenn jemand lernt, sich zu trauen, zu sagen, hey, das mag ich nicht so und lernt, dass der andere sagt, okay, danke, dass du das sagst. Also so wird ein 5-Jähriger nicht reden, ist klar. Aber vom Prinzip her okay damit zu sein, Feedback zu bekommen, Kritik zu bekommen. Mann, wie würden wir die Kinder, die erstmal wundervoll sind an und für sich, wenn sie auf die Welt kommen, die dann aber eng gemacht werden in der Schule, damit sie sich später wieder weit machen, wenn sie dann ihren 40er, 50ern sind und Persönlichkeitsentwicklung machen, weil sie sagen, ich mache jetzt auch Persönlichkeitsentwicklung. Nee, du hast dich entwickelt seit dem ersten Atemzug, das ist deine Persönlichkeitsentwicklung. Aktive Persönlichkeitsentwicklung ist das, wenn du dich aktiv damit beschäftigst und schaust, was ist da für ein Prozess eigentlich dahinter. Das würde ich mir wünschen für unser Schulsystem. Und zwar nicht für die Lehrer zu sagen, du als Lehrer musst das machen, weil die sind natürlich limitiert in dem System drin, das ist ganz klar. Aber dass die das entscheiden, mal eine Erfahrung machen in ihrem Leben, dass sie denken so, was mache ich denn hier eigentlich gerade? Wir müssen das ändern. Und das, glaube ich, passiert gerade.
Ja. Absolut. Also ich bin ja durch meine Kinder auch so ein bisschen im Schulsystem involviert und eigentlich gibt es niemanden, der da sagt, das ist alles geil, wie das läuft. Ne? Also das ist so dieses Weimarer Modell irgendwie, ne? Wissen rein, auf dem Blatt Papier, ausspucken, Note. Dieses maschinelle Denken einfach, ne, wo wir dann junge Menschen reinpressen, das ist einfach, damit fühlt sich keiner wohl, auch nicht das zu vermitteln. Es gibt natürlich tolle Lehrer, ne, die versuchen im System trotzdem irgendwie Kreativität und neue Ansätze mit reinzubringen, aber alle spüren, glaube ich, und alle wissen, dass es also so nicht mehr geht und dass man da dringend ja ganz viele Änderungen einführen muss. Und also da fallen mir so viele Beispiele ein, ne? Auch was wir mittlerweile wissen, was Bewegung und Sport an Lernen auch fördert, ne? Dass man diese beiden Sachen einfach viel mehr verbinden muss, Projektarbeit, ne? Erleben, neugierig machen, warum muss ich denn diesen Skill lernen überhaupt, ne? Was kann ich dann damit machen, also es gibt so viele Stellschrauben, wie man das alles interessanter gestalten könnte. Und ich freue mich darauf, dass ich in einem Alter bin, wo ich das hoffentlich noch miterleben darf, wie sich das jetzt in Zukunft wandelt, ne?
Und ich glaube, wenn du Papa bist und für alle die vielleicht auch Eltern sind und das mithören, selbst wenn das Kind in einem System ist, wo du nicht zufrieden bist mit und sagst, da gibt's viel Veränderungsmöglichkeiten, vergiss nicht, wie viel Einfluss du selber hast auf dein Kind und dass das, was du vorlebst, das ist, was dein Kind später wahrscheinlich erstmal nachmachen wird. Und zwar in den ersten Jahren von 0 bis 6. So, wenn dein Kind jetzt schon 8 ist, es guckt trotzdem auf dich und sagt, wie macht das Mama, wie macht das Papa? Und wenn du weißt, was gut ist, selbst wenn du das für dich nicht so etablierst, weil du, warum auch immer, du sagst, ich muss abnehmen und ich schaffe das aber irgendwie nicht und so weiter. Aber du weißt auch in dir und fühlst in dir, was gut ist, was für einen Menschen gut ist. Dann nimm dir doch die Zeit und schau mal hin, was kannst du heute tun, um eine kleine Veränderung zu bringen? Oder wie kannst du mit dem Kind morgen anders aufstehen als sonst? Mhm. Anstatt gestresst zur Schule zu fahren, kannst du vielleicht heute Abend mit deinem Kind sagen, hey, lass uns morgen früh doch mal was machen, morgen früh, was dir wirklich Freude macht. Mhm. 5 Minuten. Oder wenn du Yoga-Lehrer bist, wenn du Meditationsteacher bist, was auch immer, schüttel dich doch am nächsten Morgen mit deinem Kind einfach mal aus. Boah, macht das Spaß, mit den Kindern sowas zu machen, einfach rumzublödeln. Du machst dir selber was Gutes, du schüttelst dich frei von Energie, du drückst mal auf den Reset-Button und dein Kind hat total Spaß und dein Kind wird am nächsten Tag, das verspreche ich dir, weil die Erfahrung habe ich selber gemacht, sagen, können wir das nochmal machen? Das war so witzig. Im ersten Moment wirst du denken, so was machen wir hier Blödes. Aber jedes Kind macht da mit. Wir haben dieses innere Kind vergessen. Und wir müssen auch nicht das innere Kind erstmal in den Arm nehmen oder sonst was, sondern wir können einfach mit diesem Kind zu leben und Freude zu haben und Spaß zu haben. Und wenn es aus der Schule kommt, es mal in den Arm zu nehmen und sagen, hey, was war besonders an deinem Tag heute? Nichts. Okay, nichts. Was genau war das? Oder, ja, also nicht zu so einem NLP-Meta-Monster, wie man so schön sagt, zu werden, so, was genau war besonders an einem Tag oder sowas, sondern aus deinem Herzen heraus, ja, mit aus deiner Liebe heraus in diesen Kontakt zu gehen und zu gucken, was braucht mein Kind jetzt gerade in diesem Moment des Lebens? Wow, und dann wirst du beschenkt und da ist keine Frage mehr, ob du inspiriert bist oder nicht.
Ja, absolut. Und das war bei mir auch ein Prozess. Ne? Also ich hatte das, mein inneres Kind auch sehr zugeschüttet, muss ich sagen. Ne? Man ist so der Vernünftige und der funktioniert und alles so möglich machen möchte für die Familie. Aber so, das hat ein, zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich diesen Zugang zum inneren Kind, ich habe da auch so ein kleines Miniseminar mal gemacht, so das hat unheimlich geholfen. Und da konnte man so sein inneres Kind befragen. Ne? Man hat sich so ein Foto von sich aus der Zeit damals so vorgestellt und dann mit dem halt auch sprechen. Und ich weiß noch, da kam der Wunsch von diesem inneren Kind, dass ich ihn mit meinen Kindern spielen lassen soll, ne? Also quasi über mich jetzt im erwachsenen Körper. Und seitdem ich das gemacht habe, würde ich sagen, lasse ich mich immer öfter eben auf diese Spiele ein. Und die Kinder feiern sowas wie Papa-Monster, ne? Wo ich die einfach aufs Bett werfe und ein bisschen Kissenschlacht mache und fordern das halt auch alle paar Tage immer wieder ein. Und dann denkst du so, ja, das ist ja eigentlich nichts Besonderes, ne? Also da muss keine Planung, du machst einfach 10 Minuten mit dem Blödelei, die toben sich aus und lernen auch viel über Grenzen und wie man sich verhält und so. Also es ist einfach so ein Selbstläufer dann für beide. Ich fühle mich natürlich auch total toll, weil ich mit denen eine coole Zeit hatte. Wenn es nur 10 Minuten irgendwie vom Schlafengehen sind, ist es ein Win-Win.
Genau.
An alle Eltern da draußen, lasst das innere Kind auch mal raus. So. Das ist wichtig.
Voll, voll.
Dem inneren Weg folgen, ne? Das, was eigentlich so tief in uns angelegt ist, dass man darauf kommt, dem nachspürt und dass man darüber auch in den Flow des Lebens kommt. So, das finde ich, war so ein Motiv, was ich so ein bisschen erforschen will, auf jeden Fall.
Ich glaube, für mich war mal der Begriff, der zu mir gekommen ist, in Auseinandersetzung mit einer es war die Melle Siegfried, die selber Coach ist und die mich unterstützt hat, die richtigen Worte zu finden, zu dem, was ich anbiete. Das ist, glaube ich, 5 Jahre her. Das war im weiteren Aufbau meines Businesses. Und da haben wir dieses Wort gefunden, den ureigenen Weg zu gehen. Ich glaube, es war mit ihr. Vielleicht war es auch einfach nur ein persönliches Gespräch beim Rotwein abends oder sowas. Weil ich mich gefragt habe, wenn wir sagen so, geh deinen Weg. Ja, wenn ich überspitze das gerade selber so ein bisschen, war es für mich so platt, weil, ja, was denn sonst? Also welchen Weg sollst du denn sonst gehen? Du gehst ja nicht links oder rechts von dir, guckst nach da und so, ach, da ist mein Weg. Du gehst immer deinen Weg. Es wäre absurd zu denken, dass ich gerade nicht auf meinem Weg bin. Wenn ich aber jetzt mit Menschen arbeite und in der Erfahrung und in der Reflexion sehe, womit strugglen denn die meisten? Dann ist es diese Frage, die wir auch vorhin gestellt haben, warum bin ich hier? Wozu bin ich hier? Und die führt uns natürlich auf den Weg, den wir dann linear anordnen, sagen, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Und wenn wir uns die Frage stellen, was will ich, also wo gehe ich hin? Nicht dieses Wollen, ich will das ein größeres Auto, sondern was will diese größere Frage. Dann müsste die nächste Frage eigentlich sein, was brauche ich dazu? Und die dritte, was liegt mir im Weg? Und mit diesen 3 Fragen bist du eigentlich gewappnet, alles im Leben immer wunderbar, eben auch relativ analytisch, wenn du nicht so viel mit Energiearbeit und Spiritualität und so weiter am Hut hast, zu lösen. Wo will ich hin? Was brauche ich dafür und was steht mir im Weg? Die Auseinandersetzung natürlich mit dem, was dir im Weg steht, ist im besten Fall dann nicht alleine, nicht damit ein Coach damit Geld verdient oder ein Therapeut oder das Gesundheitssystem, sondern weil es einfach viel, viel leichter ist, Dinge gemeinsam zu machen. Jedes Kind weiß es, wenn es ein Haus bauen will, braucht es manchmal eine helfende Hand vom Papa oder von einem Freund. Und dem Kind ist das total Latte, ob das Papa, Mama oder der Kumpel ist. Sondern das Kind sagt so, der gerade da ist. So, jede alleinerziehende Mutter hat diesen Struggle, weil hat schon 1000 Mal gehört, Mama, ja, der Papa ist ja auch gar nicht da. Oder die Schwester, die es gar nicht gibt oder so. Ja, so, wenn wir also konfrontiert sind mit, was ist denn das Problem oder was ist die Herausforderung, was steht im Weg, dann muss ich immer wieder aber auch den Blick darauf lenken, wo will ich denn hin? Und dieses, wo will ich hin, wenn ich das nur stelle aus dem, naja, ich will in dem Job erfolgreich sein, dann bin ich zwar auf meinem Weg, aber ich bin nicht wirklich tief in Kontakt mit meiner Essenz, mit meinem Kern. Und das ist dieser ureigene Weg. Auf diesen ureigenen Weg zu blicken und sagen, Moment mal, ich lasse mal alles stehen und liegen. Und wenn das diese 5 Minuten jetzt sind, ich stelle mir bewusst diese Frage. Und ich weiß nicht, ob wir sowas vielleicht hier in dem Format machen können, dass wir denen, die gerade zuhören, einfach auch wertschätzen, dass sie bis hierhin zugehört haben und sagen, lass uns doch nicht sagen, ja, das ist schön und ich höre mir das an und ich mache das dann mal. Weil worauf willst du denn warten? Gleich sind wieder deine Kinder, gleich musst du zur Schule, gleich musst du an die Arbeit, gleich musst du, vielleicht bist du gerade auf dem Weg zur Arbeit und fährst gerade Auto, gleich hast du keine Zeit mehr dafür oder den Raum nicht, weil du wirst ihn dir nicht nehmen, weil du in deinem Fahrwasser bist.
Dann lass uns den Moment jetzt nutzen.
Ja, geil.
Und für alle, die mitmachen wollen.
Cool. Dann würde ich auch sagen, wenn du jetzt gerade einen Moment hast, wo du vielleicht sogar deine Augen schließen kannst, ob du draußen bist, spazieren gehst oder ob du vielleicht bei deiner Arbeit bist und du kannst wirklich bewusst mal gerade alles ausschalten, tatsächlich dein Handy auf Flugmodus, die Notifications ausmachen und du setzt dich einfach mal hin oder du stellst dich hin und du schließt deine Augen. Und wenn du gerade Auto fährst, drück hier auf Stopp, fahr in die Raststätte, dann kannst du es da machen, weil es ist immer möglich. Aber wenn du Auto fährst, fokussiere dich bitte aufs Autofahren.
Danke.
Oder wenn du gerade in einer Industriewerkstatt arbeitest und mit großen Maschinen arbeitest, okay. Aber wenn du dir jetzt einen Moment Zeit nehmen magst, dich für den Moment mal mit dir zu verbinden, dann nimm mal deinen Atem wahr. Spür mal, wie du ein- und ausatmest. Und nimm wahr, wie da Gedanken sind. Das ist normal. Jeder, der schon mal meditiert hat, weiß, dass es nicht darum geht, die Gedanken loszuwerden, Gedanken frei zu haben, sondern eine andere Beziehung dazu zu haben. Also nimm wahr, dass die Gedanken da sind. Und wenn dir das Bild mit dem Fische im Wasser und Wolken im Himmel hilft, die dann vorbeiziehen, nutze es gerne für dich. Für mich ist es einfach nur, zurückzutreten. Jetzt würde ich so an den Hinterkopf gehen im Innenraum meines Schädels und man von da beobachten, was hier passiert. Wie du einatmest, wie du ausatmest. Und wenn es dir hilft, kannst du gerne eine Hand auf deinen Herzraum legen oder einfach für einen Moment dich fokussieren, wie du in deinen Herzraum einatmest. So von vorne oder hinten. Wenn du ausatmest, das, was du einatmest, in dir ausbreitest und dich entspannst. Du atmest vielleicht sogar Licht in deinen Herzraum ein und breitest das in dir aus. Und wir wollen jetzt nicht zu tief jetzt hier in so eine geführte Meditation einsteigen, sondern einfach nur den Körper einladen, auf das zu vertrauen, was er kann, nämlich sich einfach zu entspannen, loszulassen. Denn wenn du loslässt und dich entspannst, dann ist die Spannung weg, dann ist der Widerstand weg. Denn Widerstand ist das Einzige, was Stress macht. Und wenn du loslässt, lässt du damit auch den Stress los. Und wenn du da jetzt so sitzt oder stehst oder gehst, was auch immer du gerade machst, kannst du dir die Frage vielleicht stellen innerlich oder vielleicht, wenn du magst, sogar das laut aussprechen. Warum bin ich hier? Und natürlich helfen wir dir hier dabei, das nicht einfach nur so offen zu lassen. Warum bist du gerade hier auf dieser Erde? Also stell dir vor, du würdest auf den Planeten blicken von außen, diesen Planeten. Warum bist du gerade auf diesem Kontinent? Und lass einfach fließen, was kommt. Warum bin ich gerade in diesem Land, in dem du jetzt gerade bist? Und du musst die Fragen und die Antworten, die kommen, nicht bewerten, sondern lass sie einfach so stehen, lass sie einfach fließen. Warum bist du in dieser Stadt oder in diesem Dorf? Was ist der Grund, dass das Universum dich jetzt zusammengebracht hat, in diesen Raum, in dem du bist? Wenn das dein Auto ist, deine Wohnung oder draußen die Natur. Wie kommt das, dass du jetzt gerade in diesem Moment in Verbindung gehst mit Tobias und mit Benjamin, dass du gerade unseren Worten so aufmerksam zuhörst? Und dann nochmal die Frage, warum bin ich hier? Wenn es dir leichter fällt zu fragen, was ist der Grund meiner Existenz, kannst du auch das fragen. Und wo auch immer du damit hingetragen wurdest, ganz in deiner Zeit, nimm vielleicht 2, 3 tiefere Atemzüge ein. Lass beim Ausatmen deine Hand wieder sinken. Und komm ganz in deiner Zeit wieder zurück in den Raum hier und öffne deine wundervollen Augen in diese Welt. Und falls du ein Blatt Papier und Stift gerade bei dir hast, vielleicht magst du dir was aufschreiben. Wenn du dein Handy hast, dann öffne deine Notiz und schreib einfach auf, was vielleicht gekommen ist. Denn diese Momente können sehr, sehr wertvoll sein, an Informationen ranzukommen, die du über deinen bewussten Verstand nicht kommst. Und wenn du das gerade gemacht hast, sei dir bewusst, dass du das immer wieder machen kannst, ohne meine Worte, sondern einfach, dass du innehältst, dass du, über welche Art und Weise auch immer, du dich entspannst, du atmest, du schließt deine Augen, mit der Einatmung nimmst du wahr. Das ist dieses, wir ziehen das Licht in uns rein oder du kannst die Geräusche hören. Mit der Ausatmung, wie Wasser, entspannst du dich. Wenn du das ein paar Mal machst, 10 Mal zum Beispiel, 10 Atemzüge, dann bist du in einem Zustand, wo dein Gehirn eher in den Alpha-Zustand geht, diesen Alpha-Drop. Und wenn du dann Fragen stellst, bekommst du ganz andere Antworten. Und die Antworten, die dann kommen, und das ist mir wichtig hier an der Stelle zu sagen, die erste Antwort, die kommt, die ist so, die ist unmittelbar. Mhm. Oder? Kennst du Tobias,
absolut,
ne?
Ja. Der erste aufsteigende Gedanke, ne, das hatten wir auch in unserer Ausbildung, dass man den wahr und wichtig nehmen sollte.
Und der zweite Gedanke ist aber meistens den, den wir hören. Und die Fähigkeit kannst du aber entwickeln mit der Zeit, wenn du jetzt da zuhörst und merkst, das kann ich nicht so gut. Alles, was du nicht so gut kannst, kannst du aber lernen. Das ist noch nicht bekannt für dich oder hast du noch nicht geübt. Dann üb das 20 Mal. Nach dem 21. Mal kannst du für dich ja beurteilen, ist das was für mich oder nicht. Aber nicht nach dem ersten Mal, wenn du merkst, es funktioniert nicht. Mhm. Und die Antwort, die du da bekommst, kann sein, das will ich auch dazu sagen, dass die ein bisschen wehtut. Weil die vielleicht nicht in Alignment ist. Ne? Es ist nicht ausgerichtet, es ist nicht konkurrent mit dem, was gerade scheinbar in deinem Leben passiert. Das ist das, wenn der Stuff, das Zeug in dir getroffen wird. Wir haben so viel Stuff angesammelt in unserem ganzen Leben. Und das ist aber okay. Lass das erstmal da sein. Auch das musst du nicht beurteilen. Du musst keine Entscheidung treffen oder sonst was. Sondern guck mal, was macht das einfach mit dir? Mhm. Und wenn dich das länger als ein paar Stunden oder einen Tag beschäftigt, dann sprich mit jemandem darüber, wo du Vertrauen hast. Und wenn du keinen hast, mit dem du darüber sprechen kannst, dann melde dich beim Tobias oder melde dich bei mir oder melde dich bei deinem Therapeuten oder Coach des Vertrauens, wo du weißt, der kann mit solchen Dingen umgehen. Der kann diesen Raum halten und der ist urteilungsfrei von dem. Egal, was da ist. Aber mach bitte den einzigsten Fehler, den es überhaupt gibt, wenn es überhaupt einen Fehler gibt, da wegzublicken und dieses Ungesehene vorbeiziehen zu lassen. Mhm. Weil das ist das, wo ganz bestimmt du, Tobias, und ich kann nur für mich sprechen, das ist das, was man auch lernt, wenn man einen wichtigen Menschen in seinem Leben verliert. Vor allem, wenn es über einen Suizid ist. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich mit Suizid in Kontakt komme. Dieser Moment, wo du das erfährst, ist für dich gefühlt alles vorbei, weil dieser Mensch existiert nicht mehr für dich. Und dann wünschtest du, du hättest doch. Und wenn wir das verstehen, dass das jederzeit vorbei sein kann, dein Partner kann sich trennen, du kannst krank werden, dein Job ist auf einmal gekündigt oder sonst was. Da ist überhaupt nichts schlimm dran. Nichts ist daran schlimm. Das soll so sein. Jeder einzelne Moment hat nichts mit dir zu tun. Der hat 14,8 Milliarden Jahre gebraucht, um hier hinzukommen. Der hat nichts Persönliches. Wenn der Chef gerade mal wieder, oder du als Chef den Mitarbeiter und sagst, machen, warum ist der denn so doof? Und das hat nichts mit dir zu tun. Was mit dir zu tun hat, ist nur deine Beziehung zu den Dingen, so wie du sie haben möchtest. Und diese Übung, die du vielleicht jetzt gerade mitgemacht hast oder noch machen möchtest, weil du es dir nochmal anhörst, ist eine ganz leichte Übung, um einfach mal in Kontakt mit dir zu gehen und eine wirklich große Frage zu stellen, die nicht leicht zu beantworten ist. Warum bist du hier? Aber wenn du das runterbrichst von auf diesem Planeten, in diesem Kontinent, in diesem Ort, in Kontakt mit dem, zwei Menschen jetzt gerade hier, oder mit deinem Chef, was ist der Grund? Dann bekommst du in jedem Moment den Grund, weil es nicht um den einen großen Grund geht, um das, die einzige Sinnhaftigkeit deines Lebens, sondern um jeden einzelnen Moment, der ein wundervolles Geschenk für dich ist, wo du nur in Dankbarkeit eigentlich dem Leben gegenüberstehen kannst, sagen, wow. Also, Zweck meiner Existenz ist, Erfahrung zu machen. Das ist grundsätzlich für alle so. Aber individuell für mich, was hat dieser Moment gerade, der nicht persönlich ist, als Geschenk für mich, was gibt es gerade preis über das Nächste, was vielleicht passiert?
Ja. Ja, absolut. Also dieses Mindset der Annahme erstmal von allem, was ist, und nicht dieses direkt in Widerstand gehen, ne? Sondern ist da vielleicht auch was für mich dabei, ist da ein Geschenk dabei, ist da eine Möglichkeit, die Dinge anders zu sehen, zu wachsen und so weiter, ne? Nicht immer in den Widerstand direkt.
Ganz genau. Dieses mit dem Widerstand, das würde ich kurz aufgreifen. Der liebe Michael Singer, für alle, die ihn kennen, oder wenn du ihn nicht kennst, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das Surrender Experiment, das Experiment Hingabe. Da geht es um, was bedeutet, sich wirklich hinzugeben. Also nicht nur, ich gebe mich jetzt mal ab und zu mal hin, so beim Sex gebe ich mich hin, aber bei meiner Arbeit nicht oder so, oder in meiner Meditation gebe ich mich hin oder so, sondern immer, dich immer hinzugeben, egal was kommt. So ein bisschen wie dieser Film Der Ja-Sager
mit Jim Carrey.
Danke, Jim Carrey, genau. So, also nicht einfach zu allem Ja zu sagen, aber einfach hinzugeben dem. Der spricht davon, dass Stress nur durch das erzeugt wird, durch den Widerstand. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn du in die Architektur und in die Statik guckst, dann wird ja gemessen, wie viel Stress ist zum Beispiel auf einem Bauelement, auf der Betonplatte, auf dem Beam, auf dem Holzbeam, der zwei Seiten verbindet. Wie viel Stress lastet da drauf? Und wenn der Stress zu hoch ist, dann ist, weil da zu viel Widerstand ist, weil zu viel Kräfte drauf wirken. Und wenn du Widerstand in dir aufbringst, wenn ich Widerstände in mir aufbringe zu dem, was da draußen ist, und das wird getroffen, dann kann das doch nur wehtun, je mehr Widerstand ich aufbringe. Und dieser Widerstand erzeugt den Stress. Das ist eigentlich Stress. Wenn ich den Widerstand wegnehme, dann ist kein Stress da. Und dann sind wir, wenn wir jetzt über Energiearbeit sprechen würden, da, dass Energie nicht gut, nicht schlecht ist. Also für alle, die dann immer so sagen, so, der hat so eine schlechte Energie, der hat so eine gute Energie. Ich weiß, wie oft ich schon gehört habe, auch wenn ich mit Leuten gearbeitet habe, du hast so eine gute Energie. Und ich denke mir, danke fürs Kompliment, mein Ego fühlt sich gekitzelt. Aber darum geht's überhaupt nicht, dass ich eine gute Energie habe, weil dann würde ich ja meine Energie dir geben, sondern die Energie ist überall vorhanden. Es geht mehr darum, um die Information, es geht um die Vibration, es geht um die Frequenz. Das, was im Außen kommt zu mir, ist eine Frequenz und die trifft auf etwas. Und diese Resonanz in mir, Gedanken, Gefühle, was weiß ich, das, was ich dann fühle in mir. Nicht ich fühle Angst, sondern ich fühle, ja, das ist der Angst wirklich viel, viel näher, was du eigentlich fühlst, als dieses reine Wort. Dieser Widerstand, der macht das, wo so viele Menschen davon sagen, so, ja, ich muss Stress abbauen, ich muss Stress abbauen, ich muss Stress abbauen. Du musst überhaupt gar keinen Stress abbauen. Du musst den Widerstand, wenn überhaupt, abbauen. Das wäre völlig falsch, immer zu denken, so in Stressabbau zu gehen. Deswegen funktionieren die meisten Programme auch nicht, weil sie sich darauf fokussieren, eigentlich nur auszugleichen. Du gehst morgens zur Arbeit um 9, du kommst um 8, nicht um 5, wahrscheinlich um 8 wieder. Oder gehst noch ins Fitnessstudio bis 9, isst vorher zu Abend oder nach zu Abend. Um mit dem ganzen Stress, der am Tag klarzukommen, meditierst du jetzt morgens für eine halbe Stunde und abends, wenn du ins Bett gehst, eine halbe Stunde. Hetzt durch den Tag, ballerst durch den Tag und baust den Stress ab. Das funktioniert nicht. Und dann sagen Leute, Meditation funktioniert für mich nicht. Nicht die Meditation funktioniert für dich nicht, sondern der Ansatz ist nicht richtig und da hat keiner Schuld dran. Der Einzige, der vielleicht insofern die Schuldfrage klären möchte, wenn das für dich interessant ist, der Schuld daran hat, sind die, die mal selber gehört haben, dass man so Mindfulness und Stressabbau und sowas und die dann irgendwie eine Ausbildung gemacht haben und jetzt schnell irgendwie am Markt sich etablieren, weil sie sagen, damit kann ich irgendwie Geld verdienen und das der Fokus ist. Der Fokus sollte sein, warum bist du hier und was ist mein Geschenk, was ich heute und jetzt in dem Moment zu geben habe. Und wenn ich etwas geben kann, dann gebe ich das, ohne mir Gedanken darüber zu machen, was es für Auswirkungen hat.
Ja. Und das kann ganz, ganz simple Dinge sein. Ne? Das kann sein, wir müssen in der Kita so Arbeitsstunden machen, ne? Und da hat man nicht immer Bock drauf, das dann noch on top zu machen. Aber wenn ich das mache, dann nehme ich mir einen Besen und lege da so ein Mosaik im Garten frei und mache das wirklich dann, versuche das perfekt zu machen und im Flow und in meiner Geschwindigkeit zu machen und im Moment eben zu sein, um mich nicht dagegen zu wehren, dass ich diese Aufgabe jetzt machen muss. Und dann kann Flow entstehen. Dann können diese unglaublichen schönen, ja, Glücksmomente entstehen. Ich lese gerade auch dieses Buch Flow von Chenxin Mihaly. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Und die haben ja ganz viel wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, wie Menschen wirklich Glück erleben. Und es kommt wirklich auf diese Flow-Momente an, auf Aufgaben, die weder unter- noch überfordernd sind und die man dann wirklich mit vollem Bewusstsein und nur diese Aufgabe ausführt, ohne in Widerstand zu gehen. Das sind diese kleinen Glücksmomente des Alltags. Und die zu fördern, ist, glaube ich, im Interesse von allen.
Wunderbar, ich finde das ein ganz tolles Beispiel, was du gerade gegeben hast, weil das erinnert mich wie so an dieses Bild des Mönches, der im Kloster jeden Tag den Fußboden wischt. Und wenn man das von außen betrachtet, dann denkt man, ja, aber ist da nicht noch mehr? Also warum muss der denn so eine niedere Tätigkeit machen oder sowas?
Genau, warum macht das nicht das Putzpersonal?
Genau, es ist egal, was du tust. Du kannst in allem, selbst in dem Streit mit deinem Partner, dich inspiriert fühlen und wie für den Moment kurz nach außen treten und sagen, wow, guck mal, wie die Energie da, wow, und jetzt haut der mit der Faust auf den Tisch und so, ja. Aber so weit muss ja gar nicht kommen, sondern du dienst einfach nur mit dem, was du tust. Du dienst in dem Moment dem Nächsten, der diesen Flur entlang läuft und sich freut, dass es blitzeblank ist.
Du, ich habe das Gefühl, dass es hier an dieser Stelle super schön rund ist und du hast dieses tolle, ja, Einstiegs- und auch essentiell wichtige Tool eben mitgegeben. Deswegen finde ich es gerade an dieser Stelle super schön rund. Was meinst du, es gibt ganz viele andere Tools und Kenntnisse, die du hast und dass wir einfach nochmal vielleicht in der nächsten Staffel miteinander sprechen. Das würde mich auch sehr freuen. Aber verrat den Leuten, die jetzt neugierig geworden sind, gerne, wo sie mehr über dich finden können.
Sehr, sehr gerne. Du kannst einfach auf Instagram gehen, Benjamin Kurz, kurz mit TZ, _de, mich darüber finden. Wahrscheinlich kannst du in die Shownotes gucken, da gibt es bestimmt auch Links, wo du reinklicken kannst. Du kannst auf meine Webseite gehen, benjaminkurz.de, kurz wie lang mit TZ, haha. Und wenn du eine Frage zu den Dingen hast, die wir hier besprochen haben, angesprochen haben, dann scheu nicht, einfach mal in Kontakt zu gehen und einfach mal nachzufragen. Ja, und da gibt's zum Beispiel auf der Webseite oder auch bei Instagram gibt's einen Button, da kannst du ein kostenloses Erstgespräch mit mir führen oder mir einfach mal schreiben, du kannst mir eine Nachricht schicken. Es gibt viele Wege, wie du in Kontakt treten kannst. Was mich interessieren würde, wenn du dich inspiriert fühlst davon, ist, was hat dich inspiriert und was bewegt dich jetzt gerade in deinem Leben? Und auch so ein bisschen, wo willst du denn hin? Also was fühlst du für dich, wo es für dich hingeht? Das sind so die Dinge, die mich sehr bewegen. Und ja, sehr gerne, wenn wir nochmal eine Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich fühle mich sehr inspiriert, noch energiegeladener als vor dem Podcast, wenn ich ehrlich bin. Dann glaube ich, wäre vielleicht sogar ein spannendes Thema, darüber zu sprechen, was gibt es noch für andere Wege, um genau in Verbindung zu gehen mit dem, um zu verstehen auch, warum passieren die Dinge, die passieren? Weil es gibt so unglaublich viele schöne, leichte Methoden, wie man in Regressionssessions, in Hypnosen, in andere Seelenleben gehen kann zum Beispiel. Das ist das, was gerade bei mir in meiner Arbeit sehr viel passiert. Mhm. Und wenn du diese Informationen bekommst, dann werden Menschen auf einmal von jetzt auf gleich so frei. Dann war der ganze Weg, den es gebraucht hat, all die Coachings, all die Therapiestunden, was weiß ich, die haben alle zu dem Moment geführt. Und dann passiert tatsächlich das in einer Session, dass Menschen auf einmal die Angst verlieren vom Tod, die Angst vom im Wasser schwimmen, die scheinbar ja Quatsch ist, aber die Angst ist trotzdem da. Und jetzt verstehen sie, weil damals in meinem anderen oder mit drei oder sonst was, oder Menschen verlieren ihre Fructoseintoleranz. So viele wundervolle, leichte Dinge, die man tun kann, um das, was Menschen so viele Jahre mit sich rumtragen und versuchen alleine zu lösen und nicht alleine gelöst kriegen, weil sie das Marmeladenglas sind, die Marmelade sind und das Label von außen. Aber wenn du die Marmelade bist, kannst du das Label von außen nicht sehen. Du kannst nicht sehen, dass du Himbeer bist, dass du ein Ablaufdatum hast und dass 20% Zucker ist. Das kannst du von innen nicht sehen. Aber von außen kann man Menschen das unterstützen. Und wenn du das dann weißt, dann sagst du, deswegen schmecke ich so lecker.
Ja. Das ist, das Marmeladenglas ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Beschreibung, ja. Auf jeden Fall fühle ich das sehr. Habe ich auch eine Erfahrung gemacht mit Reinkarnationstherapie. Aber lass uns das hier als Cliffhanger nehmen, weil wir sind schon fast bei 1,5 Stunden. Ja, das Zeitloch hat hier zugeschlagen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das Thema dann beim nächsten Mal vertiefen könnten.
Freue ich mich sehr drauf, lieber Tobias. Vielen Dank für heute.
Ich danke dir auch für die ganzen tollen, inspirierenden Worte, die du gefunden hast. Ich glaube, man hat gemerkt, dass du sehr viel Expertise, sehr viel Erfahrung hast, wenn es darum geht, den Menschen zu ihrem Potenzial zu verhelfen. Und ja, wünsche dir an dieser Stelle einen entspannten, schönen, hoffentlich sonnigen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder sprechen.
Herzlichen Dank und an dich, wenn du zugehört hast, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.
Absolut. Bis dann. Mach's gut.
Ciao.
Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.